Wissenswelle, der Podcast der Universität Hamburg. Heute mit
Jan Recker, Nukleus-Professor für Informationssysteme und digitale Innovation.
Herr Recker, Sie forschen unter anderem zu der Frage, warum es so schwierig ist, nachhaltig zu wirtschaften. Darüber wollen wir heute auch sprechen. Mein Name ist Christina Kretzig. Vorab die Frage, es wird ja immer so getan, als würden Digitalisierung und Nachhaltigkeit direkt zusammengehören und als wäre das quasi ein Selbstgänger, dass wir immer kleineren ökologischen Fußabdruck haben, je digitalisierter wir leben. Sehen Sie das auch so?
Nein, und das sehe ich überhaupt nicht so, und zwar auf mehreren Leveln. Also zum einen würde ich erstmal sagen, dass wir reden viel über Digitalisierung und Nachhaltigkeit, aber eigentlich nie zusammen. Wir reden viel über Digitalisierung und wir reden mittlerweile auch viel über Nachhaltigkeit, aber sehr, sehr selten tun wir das zusammen. Und damit meine ich in der Gesellschaft, die Medien, die Politik, aber auch die Wissenschaft. Und zu Ihrem zweiten Punkt, nein, natürlich ist es nicht so einfach, wie das alles Digitale automatisch nachhaltiger ist. Das ist natürlich nicht der Fall. Und da gibt es auch sehr viele Beispiele, wo das genau das Gegenteil bewirkt.
Das platteste Beispiel, was wir ja dauernd alle immer hören, ist, wir treffen uns jetzt auch, wir beide hier auch per Zoom. Man fliegt hier viel weniger als früher. Wir drucken nicht mehr so viel und so. Das sind ja alles Sachen, die die Digitalisierung ermöglicht. Sie haben trotzdem ganz klar gesagt, es ist kein Selbstgänger. Wir reden da gleich etwas tiefer drüber. Vorab gibt's ja immer die Schnellfragerunde mit kurzen Fragen und kurzen Antworten.
Okay.
Hand aufs Herz, wie ist es bei Ihnen persönlich? Mögen Sie digitale Meetings?
Ja, das liegt aber auch daran, dass Sie mir Flexibilität im Arbeits- und im privaten Umfeld ermöglichen.
Was ist für Sie persönlich die wichtigste digitale Innovation?
Wow, das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, diejenige, die für mich am meisten in meinem Leben bewirkt hat, privat und im Arbeit, ist glaube ich, das Smartphone, muss man sagen, seit ungefähr 10, 15 Jahren.
Guilty Pleasures. Haben Sie persönlich in Ihrem Leben auch Dinge, wo Sie sich nicht so nachhaltig verhalten, wie Sie eigentlich könnten oder wo Sie es besser wüssten?
Ja, absolut. Der digitale Medienkonsum ist bei mir nicht nachhaltig zum Beispiel. Es gibt nachhaltigere Smartphones und weniger nachhaltigere Smartphones. Ich habe das, was fast alle haben, nämlich von einem sehr bekannten Hersteller. Also das ist definitiv ein Guilty Pleasure, wenn man so möchte, ja. Auf der anderen Seite, ich fahre quasi immer nur Bahn und Fahrrad und eigentlich nie Auto.
Sehr gut, sehr gut.
Da bin ich auch ganz stolz drauf.
Und was würden Sie persönlich niemals digitalisieren? Wo würden Sie sich immer für die analoge Variante entscheiden? Wo sind Sie sozusagen auch ein Digitalisierungsmuffel?
Ich habe jetzt ganz spontan an meine Kinder gedacht und so Sachen wie abends Geschichten vorlesen mit denen im Bett. Meine Kinder sind wirklich noch klein. Das könnte man digitalisiert lösen, aber das möchte ich natürlich überhaupt nicht, nicht? Also da ist die physische und nahe Erfahrung ist ja was anderes. Wir sind auch physische Menschen, das darf man nicht auch vergessen. Also die digitale Welt per se ist nicht immer erstrebenswert, ganz bestimmt nicht.
Deswegen war meine Einstiegsfrage ja nach den digitalen Meetings. Ich persönlich finde es manchmal sehr, sehr anstrengend und ich merke auch, dass etwas fehlt.
Absolut. Also vielleicht da ein Beispiel. Wir hatten ja nun gerade die letzten Jahre die Covid-Pandemie, wo wir an der Uni Hamburg und auch sonst wo natürlich die Lehre. Als Professor lehre ich natürlich auch. Und das war zäh. Das kann man gar nicht anders sagen. Ja, es hat auch viele Vorteile. Es ist sehr viel inklusiver. Leute können das besser mit ihrem eigenen Leben und ihren Bedingungen vereinbaren. Das ist, glaube ich, ein großer Vorteil. Aber ich bin sehr froh, dass ich wieder in die schönen Hörsäle zurück kann. Und das macht Spaß. Das macht auch mehr Spaß als Lehre über Zoom zum Beispiel.
Kommen wir zurück zu dem Thema Nachhaltigkeit. Sie haben eben sehr, sehr klar gesagt, dass das für Sie überhaupt kein Selbstgänger ist, Digitalisierung und Nachhaltigkeit zusammenzudenken. Und Sie haben auch gesagt, dass Sie gar nicht so erleben, dass das überhaupt zusammengedacht wird. Das hat mich etwas überrascht. Ich habe eigentlich immer das Gefühl, man hört das oft zusammen.
Okay, vielleicht sollte ich das qualifizieren. Mittlerweile im Jahr 2023 beginnen wir mehr damit, diese Themen zusammen zu betrachten. Ja, also eines dieser Beispiele, wie das im Moment diskutiert wird, ist diese Idee dieser Twin Transformation. Wie schaffen wir denn beides gleichzeitig? Das ist aber wirklich noch nicht sehr stark verbreitet. Ich gebe Ihnen nur mal ein Beispiel. Auch in Deutschland im Moment, wenn wir über Mobilität reden, reden wir viel davon, dass die Leute doch bitte weniger fliegen sollen und bitte mehr die Bahn verwenden wollen. Und das ist ein großes Thema in unserer Gesellschaft. Wenn man jetzt aber zum Beispiel mal den ökologischen Fußabdruck der ganzen Flugindustrie mit dem ökologischen Fußabdruck der digitalen Industrie vergleicht, Das hat die längst überholt. Also die Informationskommunikationstechnologie, die Industrie, die Computer, Software und so weiter herstellt, hat einen viel größeren Fußabdruck als unsere Fluglinien mittlerweile, weil das einfach ein wichtiger Sektor geworden ist. Und darüber reden wir eigentlich nie. Wir reden eigentlich immer nur davon, dass wir weniger fliegen sollen und mehr die Bahnen benutzen sollen.
Worüber reden wir da genau? Über Stromproduktion, die eben die großen Server brauchen, auch über Rohstoffe für Smartphones und sowas? Oder was meinen Sie genau?
Alles eigentlich. Offensichtlich ist zum Beispiel der Stromverbrauch. Ja, für viele der Leistung, zum Beispiel hier in unserem Zoom-Meeting, brauchen wir natürlich Strom und wir brauchen Rechenzentrum, weil das ja also über die Cloud bereitgestellt wird. Diese Rechenzentrum haben einen Stromverbrauch, der locker mit ziemlich großen Städten zusammenhängt. Ja, also zum Beispiel gibt es ein Rechenzentrum, was gebaut wurde in Irland. Das eine Rechenzentrum, wo dann Serverdienste gefahrtet werden, hat ungefähr den Stromverbrauch von Stuttgart. Ja, es gibt auch andere starke Beispiele, wenn man so eine Technologie wie Bitcoin nimmt. Davon haben vielleicht manche Leute schon mal gehört. Das wird auch viel mit diesen digitalen Währungen in Verbindung gebracht. Wenn man das als Land begreifen würde, hätte das einen größeren Fußabdruck als Sri Lanka, als Kolumbien. Es wäre, glaube ich, unter den Top 20 der Strom- und Energieverbraucher der Welt. Ja, und das ist nur eine Technologie. Also sowas ist das Wissen, das weiß man mittlerweile. Es ist aber nicht so, dass das unbedingt in die Diskussion mit einfließt.
Also Flugscham, weil Sie gerade den Vergleich gemacht haben mit dem Fliegen. Flugscham ist inzwischen ein bekannter Begriff. Ich habe aber auch noch nie gehört, dass jemand sagt, ich habe Internet-Suchmaschinen-Nutzungsscham oder ChatGPT,
okay, ja.
Scham.
Genau, also es gibt da viele solche Beispiele, ja. Also gerade im Moment, die künstliche Intelligenz hat einen immensen Rechenbedarf. Also es sind sehr starke Rechenleistungen vonnöten, um solche Modelle anzutrainieren, damit die mit uns sprechen können, damit die unsere Bilder erstellen können und so weiter. Und ganz ehrlich, da sind wir im Moment immer noch in der Phase, wo alle sagen, ja, lasst mal gucken, was wir damit machen sollen. Und alle stecken Geld, Ressourcen, Zeit und auch Energie da rein. Und keiner überlegt sich im Moment, was das für einen Fußabdruck, ob das nun im Carbon Footprint liegt, in dem Energieverbrauch. Und Sie meinten gerade auch, es gibt natürlich auch Rohstoffbedarf. Ja, und das ist bei Technologien, sind da besondere dabei, die nennt man die sogenannten seltenen Erdmetalle. Ja, und der bekannteste davon sind die Lithiumbatterien, die wir für unsere Autos brauchen, die wir für unsere Handys brauchen und so weiter. Das sind alle seltene Erde. Die müssen alle, wie früher die Kohle im Ruhrgebiet, irgendwo geschürft werden. Und das ist natürlich auch ein unglaublicher Faktor in der Nachhaltigkeit.
Ist das etwas, wovon Sie sagen würden, das soll man einfach im Kopf behalten, das soll man nicht vergessen? Oder es gibt ja manchmal auch so, dass man etwas müde wird, ne, zu sagen, ach, jetzt haben wir endlich aufgehört zu drucken und jetzt sagen Sie mir immer, wenn ich diese Datei hin und her schicke, verbraucht es aber auch Strom und Rechenkapazitäten und es ist auch nicht umsonst ökologisch betrachtet.
Richtig, das stimmt. Wir müssen einfach besser darin werden, die Kosten gegeneinander abzuwägen. Das meiner Meinung nach passiert nicht genug. Das Beispiel mit dem Drucken ist relativ offensichtlich. Das ist eine bessere Idee. Das kann man auch nachweisen, das kann man ausrechnen. Das machen wir nur viel zu selten. Also wenn man sich das mal die totalen ökologischen Kosten von einer Entscheidung überlegt, das tun wir im Moment nicht. Wir haben im Moment keine Möglichkeit, dass wir sagen, dieser Flug von Hamburg nach München, der kostet mich so und so viele Tonnen CO2-Ausstoß. Das digitale Alternative würde so und so viel kosten und damit wir das mal in einen direkten Vergleich setzen würden. Und das tun wir nicht und das tun wir bei den meisten Digitalisierungsentscheidungen prinzipiell nicht. Und mein Beispiel mit der KI war, das ist wirklich eine Frage, die fällt einfach hinten über. Das muss man mal so sagen. Also es gibt im Moment keine Effizienzüberlegung, zum Beispiel in der Forschung, ob man sich überlegen sollte, dass man vielleicht etwas weniger Forschung betreibt. Im Moment ist die Aussage, lasst uns mehr forschen, lasst uns mehr gründen, lasst uns das mehr benutzen, wo die Ökologie ganz in den Hintergrund gehört. Ich sage nicht, dass wir das alles nicht tun sollten, aber die Abwägbarkeit ist so. Weil es ist ein zweischneidiges Schwert. Wir können mit der Digitalisierung sehr viel tun für Nachhaltigkeit. Das muss man ja auch mal klarstellen. Aber es ist nicht automatisch eine bessere Alternative für jeden Kontext.
Ist das Teil Ihrer Forschung, ja, solche Sachen auszurechnen?
Ja, ganz, ganz simpel.
Weil ich als Privatperson kann das ja quasi nicht, die Kosten der ökologischen Alternative oder der digitalen Alternative auszurechnen. Aber Sie beschäftigen sich mit sowas.
Genau, richtig. Also wir versuchen schon rauszufinden, wie wir Menschen oder Firmen zu nachhaltigem Handeln anleiten können über verschiedene Wege und dabei natürlich gleichzeitig zu betrachten, welche Kosten wir denn hier jetzt minimieren, ökologische Kosten oder vielleicht durch andere Kosten ersetzen. Das kann man auch machen. Ja, also wir können natürlich schon gucken, wenn jetzt die Universität Hamburg, sagen wir mal, eine Lizenz für Zoom kauft und dann über die 50.000 Studenten und mehrere tausend Akademiker und Verwalter das mehr einsetzt, dann kann man ja ausrechnen, was das für einen Fußabdruck das bedeutet und das mit anderen Sachen in Verhältnis setzen. Also das kann man schon machen und das sollte man auch tun.
Ich sag einmal noch mal was zu Ihrem Hintergrund, damit man auch weiß, warum Sie sowas ausrechnen können. Sie sind einerseits Betriebswirt und andererseits Informatiker.
Richtig.
Sie arbeiten eben genau auf dieser Schnittstelle. Und Sie haben eben schon gesagt, Sie beraten auch Firmen bei der Frage, wie man nachhaltiger wirtschaften kann. Also Sie sitzen nicht nur an der Uni im sogenannten Elfenbeinturm, sondern Sie gehen auch raus und gucken sich diese Fragestellungen in der Praxis an.
Absolut, ja, das ist genau richtig. Also Wirtschaftsinformatiker haben mehr oder weniger Informatik und BWL studiert. Und sitzen an dieser Schnittstelle, das war vor 20 Jahren vielleicht noch etwas Besonderes, das ist natürlich heutzutage kaum noch mitzudenken. Wir können Firmen nicht mehr ohne Technologien betreiben und Technologien haben natürlich einen Einfluss auf unsere Ökonomie und unsere Gesellschaft natürlich auch. Und es ist auch richtig, ich sitze sehr selten im Elfenbeinturm, ehrlich gesagt, weil diese Forschung kann man meiner Meinung nach nur machen, indem man zu den Firmen hingeht und gucken, wo die Technologien zum Einsatz kommen, wo die Probleme liegen, aber auch wo die Möglichkeiten und die Chancen liegen. Das heißt, wir arbeiten sehr viel mit Firmen im Hamburger Umfeld. Und da ist natürlich mittlerweile, nicht ausschließlich, aber immer mehr, auch die Frage nach dem nachhaltigeren Arbeiten präsent. Das war vor 10 Jahren anders. Da war das nicht das Hauptaugenmerk. Aber heutzutage sind natürlich Firmen wie, sagen wir mal, Edeka in Hamburg daran interessiert, wie die eine nachhaltige, sichere und ressourcenschonende Lieferkette hinkriegen. Das ist ein Riesenthema, allein wegen den Energiekrisen, die wir hatten und natürlich wegen dem Klimawandel und so fort.
Sie haben mir im Vorgespräch erzählt, dass Sie sich auch mit Kreislaufwirtschaft beschäftigen, ja. Mit dem, was wir als Recycling kennen. Eigentlich denkt man, das müsste doch das Einfachste von der Welt sein. Ne? Wir haben einen Joghurtbecher und wieso kann ich den nicht einschmelzen und daraus entweder wieder einen Joghurtbecher machen oder eine Leitplanke oder was auch immer.
Richtig.
Und dann kamen Sie, das habe ich mir so gedacht, und dann kamen Sie und Sie haben mir ein bisschen erklärt, dass der Teufel da so dermaßen im Detail sitzt.
Ja.
Das würde ich gerne nochmal mit Ihnen durchgehen, weil mich das auch ein bisschen ernüchtert hat, muss ich sagen.
Das ist auch ernüchternd, das kann man nicht anders sagen. Also die Kreislaufwirtschaft ist ja eine Idee, wie man das Wirtschaften nachhaltiger gestalten kann, indem man halt alle möglichen Ressourcen, Produkte, Materialien länger im Kreislauf hält. Das ist keine neue Idee und es ist aber auch eine Idee, zum Beispiel in Europa von der Europäischen Kommission wirklich als Actionplan getrieben wird. Ja, also da gibt es Gesetze, die das ermöglichen, es gibt Gelder dafür und so weiter. Aber der Teufel steckt halt im Detail. Also man könnte dieses Beispiel mit den Joghurtbechern mal nehmen und sagen, wir würden alle sagen, ja, wir recyceln doch schon seit Jahren. Also die gelbe Tonne gibt es ja schon seit Dekaden in Deutschland. Wieso ist denn das so schwierig? Wenn man dann auf die Statistiken kommt, wie viele von den Joghurtbechern, die wir denn in den gelbe Tonne schmeißen, dann wirklich wieder im Kreislauf erscheinen. Diese Zahlen sind ernüchternd gering.
Können Sie die benennen?
Also es kommt immer so ein bisschen drauf an, welches Material wir nehmen. Aber es gibt manche Materialien, nehmen wir mal PET-Flaschen, da haben wir schon eine Recyclingrate von 80% oder sowas, wo die effektiv wieder eingeführt werden. Bei manchen Plastikbechern, bei Aluminium, bei Metall ist das ganz schnell unter 30%. Und das ist natürlich extrem ernüchternd, weil da bleibt extrem wenig übrig. Was ich immer behaupte, dieser Materialfluss, den wir da im Kreis drehen wollen, das ist erstmal sehr komplex. Da sind sehr viele Firmen involviert, sehr viele verschiedene Parteien, die da involviert sind. Ja, da ist die Müllabfuhr dabei, da ist der Händler dabei, der Endkunde ist dabei, der Haushalt ist dabei und die Fabriken am Anfang sind dabei. Aber es ist vor allen Dingen ein Informationsproblem. Wir wissen nicht genug über diese Becher zum Beispiel, um an irgendeinem Punkt zu wissen, was können wir denn da rausholen? Was ist denn hier wiederverwendbar? Wofür könnten wir das denn wiederverwenden? Wie ist denn der Zustand? Das sagt uns der Joghurtbecher natürlich nicht. Und da ist zum Beispiel eine Idee, dass durch Digitalisierung man ja diese Informationen anreichern kann, nachverfolgbar machen kann und damit auch nutzbar machen kann. Dass wir einfach diese Wissenslücke, die die verschiedenen Parteien in der Kreislaufwirtschaft haben, dass wir die besser schließen können, damit die Leute besser wissen, was ist denn wo, in welchem Zustand und wo könnte ich das vielleicht wieder in meinen Kreislauf einführen. Wenn ich das nicht weiß, kann ich auch mit den Joghurtbechern nichts anfangen.
Sie haben eben schon als Lösungsansatz gesagt, Sie haben gesagt, es ist ein Informationsproblem und wir reden ja auch über Digitalisierung. Wie könnte das denn dabei helfen?
Also es gibt
welche Informationen fehlen wem sozusagen und wie könnten diese Informationen besser transportiert werden?
Also es gibt da viele Lösungen. Also Digitalisierung ist natürlich, beschäftigt sich viel mit dem Datenfluss. Man könnte dann überlegen, wie man diese Datenflüsse besser abbildet und anderen Parteien zur Verfügung stellt. Eine konkrete Beispiele, die Beispiel, das in Europa ausprobiert wird im Moment, ist die sogenannte digitale Watermark Technology, Wasserabdrücke. Das kann man sich vorstellen wie bei einem 10-Euro-Schein, wo wir ja auch diese Wassermark haben, um sicherzustellen, dass das nicht gefälscht ist. Digitale Wassermarktechnologie funktioniert ähnlich. Die Idee ist, dass wir auf jeden Gegenstand digital, nicht menschenlesbar, aber digital lesbare Informationen über Zustand, Komposition, Herkunft, Alter und alle anderen Informationen, die wir vielleicht wissen wollen, auf den Gegenstand machen, sodass wir das digital lesbar machen. Wie ein QR-Code, den wir vielleicht mit unserem Handy lesen könnten, nur dass das maschinell an jedem einzelnen Gegenstand rumläuft. Und das wäre eine Möglichkeit, dass wir einfach diesen Wissensfluss aufrechterhalten, dass wir bei jedem Joghurtbecher dann theoretisch sehen können, das ist so ein Joghurtbecher, das sind Folgematerial drinnen, der ist so alt, der kommt von dieser Firma, der kann dafür verwendet werden und so weiter. Und das wird im Moment pilotiert, sehr erfolgreich, aber ist halt immer noch in der Testphase. Das heißt, unsere Joghurtbecher haben noch nicht diese Wassermarkttechnologie.
Beim Joghurtbecher ist es ja auch relativ einfach. Der Korpus ist in der Regel ein Gegenstand, vermutlich aus einem Material. Wenn ich jetzt ein Elektrogerät verschrotte, dann haben wir dann natürlich nochmal eine ganz andere Problematik. Da müsste man ja jede Schraube, jeden Chip, jedes Kabel da drin.
Das würde ich aber leicht anders sehen, weil elektrische Geräte haben erstmal den Vorteil, dass sie sowieso per se digitalisierbarer sind. Ja, das heißt, mein Handy hat ja digitale Komponenten. Das heißt, da kann ich meinen Chip auslesen, da gibt es eine Seriennummer. Und das heißt, da kann ich viele dieser Komponenten sehr viel einfacher davon Wissen ableiten. Und das wird ja auch schon gemacht. Ja, also die großen Technologiehersteller sind ja schon lange dazu verpflichtet, Recyclingprogramme anzunehmen, wo man die Handys zurückgeben kann. Die Handys werden in die Einzelteile zerlegt und dann wieder in den Kreislauf eingeführt. Das passiert da besser als bei dem Joghurtbecher oder natürlich auch Textilien. Ja, also in der Fashion-Industrie ist ein Riesenproblem, dass wir Mode generieren, die einmal ein paar Mal getragen wird, sehr wenig getragen wird und weggeschmissen wird. Da ist die Wiederverwendungsrate extrem gering und natürlich kann ich an ein Stück Stoff da mit meinem QR-Code-Leser auch erstmal nicht so viel anfangen. Ja, also da muss ich ja irgendwie so eine Art Chip irgendwas anderes dran machen. Und das habe ich bei elektrischen Geräten quasi schon mit eingebaut.
Mode ist so ein gutes Stichwort. Ich habe vor einiger Zeit mit einer studentischen Forschungsgruppe ein Interview gemacht, die forschen zu digitaler Mode. Also ne, ich lasse mir ein Kleidungsstück überhaupt nicht mehr real schneidern. Ich mache einen Film von mir, schicke den da ein oder ein Foto und lasse mir dann die abgefahrensten Kleidungsstücke sozusagen auf diesen Film schneidern. Und man würde natürlich erstmal denken, dass das jetzt die ökologischere Alternative ist. Es wird ja kein Stoff produziert, es wird keine Baumwolle angebaut, es wird keine Näherin in Bangladesch dafür ausgebeutet. Aber ich vermute mal, die Rechenkapazitäten dafür, die sind dann auch nicht ohne.
Würde ich vermuten, das war auch gerade, als Sie mir das erzählt haben, habe ich das auch erstmal drüber nachgedacht, ob das denn jetzt die nachhaltige Variante ist. Ich würde mal vermuten, wahrscheinlich schon. Also weil ja auch Nachhaltigkeit nicht immer nur den Stromverbrauch, sondern zum Beispiel auch die soziale Nachhaltigkeit. Sie haben gesagt, die Ausbeutung von Textilherstellern in anderen Gegenden der Welt, das würde das Problem ja zum Beispiel lösen. Aber das ist ein gutes Beispiel, wo man sich das mal genauer angucken sollte. Und das, wie gesagt, wird sehr wenig getan. Da sehe ich auch die Verantwortung mehr in der Wissenschaft. Es gibt gar nicht viele Universitäten oder Forscher, die sich mit diesem Bereich auseinandersetzen. Das heißt, wir haben gar nicht so viele Leute, die alle diese Konstellationen ausrechnen können. Das Interessantere in diesem Mode ist ja auch, das ist ja jetzt wieder diese Herstellung der Mode. Aber ich hatte gerade das Beispiel von Konsumentenverhalten. Das ist ja auch wichtig. Also wenn wir die Kreislaufwirtschaft zum Laufen bringen, dann ist das ja nicht nur eine Frage, dass die Fabriken mehr wiederverwerten und so weiter, sondern natürlich auch, dass wir als Konsumenten unser Verhalten auch anpassen. Und da denke ich, dass Digitalisierung viele Möglichkeiten bietet, Anreize zu setzen, die anders sind als die klassischen, die wir kennen. Also ich nenne ein paar klassische, wir können das regulieren. Wir können Gesetze veranlassen, die den Leuten Gebote oder Verbote geben. Du darfst Folgendes tun oder du darfst Folgendes nicht tun. Ja, klassisches Beispiel Hamburg ist autofreie Innenstadt. Du darfst hier nicht mehr langfahren. Nicht? Das hat man ja mal gemacht. Da wurden ein paar Straßen gesperrt. Da gab es halt Stau woanders. Das ist eine klassische Regulierungsfrage, wo wir den Leuten den Spielraum verengen. Anderes klassisches Mittel ist natürlich ökonomisch. Wir machen Sachen billiger oder teurer. Also im Moment sind die grünen nachhaltigen Alternativen auf dem Markt meistens teurer noch, weil das einfach auch teurer ist, die herzustellen und zu produzieren. Jeder, der Biofleisch kauft, kennt das.
Ja, oder unverpackt. Ich kriege keine Verpackung und es ist teurer.
Genau, das kann man jetzt auch auf andere Systeme, zum Beispiel das Pfandsystem, ausweiten, das zum Beispiel zu billig ist, um effektiv zu sein. Die Leute kümmern die 8 Cent Pfand nicht wirklich, die auf die Bierflasche gibt, weil das ist ja den Aufwand gar nicht wert, da jetzt für diese 8 Cent irgendwo hinzulaufen und die wegzubringen. Das sind Sachen, die kennen wir sehr lange, dass diese Anreize nicht immer oder nicht besonders effektiv sind. Das sind natürlich die Fragen, kann man denn andere Anreize setzen? Und ich nenne mal ein Beispiel, das auch sehr berühmt ist. Das ist Nobelpreisarbeiten von vor ein paar Jahren. Das ist diese Idee des Anstupsens, des Nudging. Die schöne Idee des Nudgings ist, dass man den Leuten den Spielraum gar nicht einengt. Ich verbiete nichts, ich gebiete nichts, ich mache auch nichts wirklich exorbitant billiger oder teurer, sodass manche dieser Alternativen nicht mehr den Leuten zur Verfügung stehen, sondern der gesamte Spielraum der Alternativen bleibt. Aber ich stupse dich trotzdem in die Richtung, wo ich dich haben will. Und das ist ein Prinzip, das sowieso schon sehr stark angesetzt wird. Im Onlinehandel wird das ständig benutzt, dass die Leute wir dahin stupsen, dass die Sachen kaufen, die wir wollen, dass sie kaufen, obwohl sie theoretisch alles kaufen könnten. Also das Prinzip funktioniert extrem effektiv. Wir wenden es für viele Sachen an. Wir haben es noch nicht wirklich für Nachhaltigkeit angewandt.
Okay, das ist interessant, weil ich habe hier auch auf meinen Zetteln in der Vorbereitung stehen, wer ist in der Pflicht, wer muss handeln. Manchmal habe ich das Gefühl, es wird auch ein bisschen vergessen, dass auch der Staat regulieren kann oder muss. Und Sie sehen die Antwort gar nicht auf dieser Ebene, sondern Sie sagen, man muss nicht alles mit Gesetzen machen. Man kann kluge Ideen entwickeln, die Menschen dazu bringen, sich freiwillig nachhaltiger zu halten.
Ich denke, das ist ein Hebel, der zur Verfügung steht, den wir noch gar nicht ausgereizt haben. Ich denke, wir brauchen die Regulierung, wir brauchen die Firmen in der Verantwortung und wir müssen uns auch in Verantwortung bringen. Das auf jeden Fall. Es ist ja auch so, dass zum Beispiel auf der Ebene der Europäischen Union, da kann man auch mal ein bisschen stolz drauf sein, da wird regulatorisch schon, werden da Sachen unternommen. Wir wissen aber auch zum Beispiel, dass Regulierung, Gesetzgebung, das dauert sehr, sehr lange. Also das ist ein effektiver, aber auch langsamer Prozess. Firmenverantwortung werden sicherlich, aber wir können ja natürlich auch was tun. Und was ich halt sage ist, wir könnten gucken, ob wir diesen Hebeln nicht noch besser bespielen können. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Es gibt sehr schöne Studien, die kommen aus Köln, die sich angeguckt haben, kann ich nicht Leute, die ein elektrisches Auto, also ein Auto, das mit Batterie läuft, kann ich die nicht dazu anstupsen, dass die ihr Auto, wenn sie irgendwo hinstellen, irgendwo hinbringen, wo ich das wieder in das Energie, den Grid einspeisen kann, dass ich quasi die Batterien der Autos benutzen kann, um den Grid auszubalancieren, dass ich also nicht zu viel oder zu wenig Strom habe. Und dafür wäre es extrem hilfreich.
Ich muss nochmal nachfragen, weil ich es nicht ganz verstanden habe. Es geht darum, dass ich dann das Auto in dem Moment auflade, wo das Netz, also wo nicht alle kochen oder duschen oder so.
Genau, zum Beispiel sowas, ja. Oder auch, dass ich das auch irgendwo parke in der Innenstadt, wo vielleicht eine Steckdose ist. Das ist vielleicht aber leider gar nicht da, wo ich hin will. Vielleicht ist es die Straße nebenan, wo so eine Steckdose ist. Und das ist wieder ein Wissensproblem. Das heißt, irgendwie müsste ich ja dem Fahrer vermitteln, passt mal auf, es wäre jetzt eine gute Zeit, das Netz aufzuladen. Ich weiß, dass du gerade hierhin willst und da ist gar keine Steckdose, aber eine Straße weiter. Wie wär's denn? Könntest du nicht eine Straße weiter parken und dafür vielleicht ein bisschen Geld bekommen oder so weiter? Und das ist ein Wissensproblem, das ist ein Informationsproblem, das man über Technologie lösen kann. Und da gibt es sehr wunderbare Beispiele, dass das auch wirklich funktioniert. Und da sehe ich extrem viel Potenzial.
Wir sind dann wieder im Bereich, dass die Verantwortung an die Bürgerinnen und Bürger abgegeben wird, auch sicherlich mit interessanten Modellen, nicht mit Zwang, mit Nudging. Trotzdem würde ich gerne nochmal auf den Bereich Regulierungen zurückkommen. Es wird ja mal gesagt, dass Deutschland so stark hinterherhängt in der Digitalisierung. Sie aber haben auch lange im Ausland gelebt. Wo genau?
In Australien.
Wie lange waren Sie da?
Oh, 16 Jahre.
Das heißt, Sie haben einen intensiveren Eindruck, als wenn man nochmal irgendwo auf einem Forschungssemester ist oder im Urlaub vielleicht sogar nur. Ist das jetzt Teil Ihrer Forschung, sich auch international anzugucken, was andere Länder vielleicht anders oder besser machen als wir?
Ja, zwei Punkte dazu. Also Deutschland hinkt in der Digitalisierung hinterher. Das ist jetzt auch keine Neuigkeit, das würden viele sehen. Da müssen wir auch nicht noch bis nach Australien gucken. Da reicht es natürlich, wenn wir mal nach Osteuropa gucken, nach Skandinavien und viele andere Länder, die weit sind. Da gibt es auch sehr viele Gründe für, die sind sehr vielschichtig. Aber das ist so. Was die Regulierung angeht, ich glaube ehrlich gesagt, dass da Deutschland oder auch Europa einen schlechten Ruf hat. Also man hat sehr lange gedacht, dass durch die Regulierung, die wir hier vornehmen, dass wir sagen, naja, wir wollen mehr Kontrolle über die großen Technologiefirmen, Apple, Google, Microsoft dieser Welt. Das war lange Zeit verpönt, weil es dachte, es würde einen Wettbewerbsnachteil mit sich ziehen. Ja, dass wir dann nicht mehr mithalten könnten mit den Facebook und Twitter und so weiter. Das Bild hat sich doch geändert. Das liegt vor allen Dingen daran, dass wir auch gesehen haben, was die Folgen nicht regulierter Technologie denn bedeuten. Nachhaltigkeit mal hingestellt, aber wir wissen ja auch, dass es soziale Probleme gibt. Es gibt Polarisierung, es hat Auswirkungen auf Jugendliche, auf die Erziehung, auf Mental Health. Also es kommen ja auch Probleme durch Technologie zustande, wo wir mittlerweile global feststellen, wir müssen Technologien besser regulieren. Und da dreht sich mittlerweile das Blatt zum Beispiel, dass Amerika, die Politik in Amerika durchaus auf Europa guckt und sagt, naja, wie haben die das denn gelöst, dieses Regulierungsproblem? Das Problem mit Regulierung ist, dass, wie gesagt, die Langsamkeit. Das heißt, der technologische Wandel ist einfach viel zu schnell für Regulierung. Die KI, das sehen wir alle, das sieht ja nicht nur die Wissenschaft mittlerweile, das sieht ja jeder Mann auf der Straße und jede Frau natürlich auch, was man mittlerweile, wie schnell die sich weiterentwickelt. ChatGPT im Oktober war anders als im März, es wird nächstes Jahr wieder anders sein. Das ist ein unglaublicher Fortschritt und wir reden über den ersten EU-KI-Akt, der jetzt zur, ich glaube, der jetzige Stand ist, dass wir bereit sind, darüber loszulegen, darüber zu diskutieren. Also da sieht man, diese Tempi sind doch sehr unterschiedlich. Das ist auch kein Vorwurf, sondern es ist ein Fakt und mit dem muss man umgehen. Das heißt, man muss sich andere Hebel suchen, wie man die Potenziale nutzen und die Gefahren verhindern kann.
Andererseits muss es ja für das, was Sie eben gesagt haben, dieses Nudging einfach auch jemand geben, der Interesse daran hat und im Zweifelsfall auch Geld damit verdient. Das macht ja niemand einfach nur so.
Richtig, aber das ist, ich glaube, dieser Punkt ist mittlerweile auch gut. Also wir wissen, dass Digitalisierung für nachhaltigeres Arbeiten meistens auch mit einem ökonomischen Vorteil einhergeht. Zum Beispiel, wenn ein Unternehmen von der Größe der Universität Hamburg durch Digitalisierung wirklich die Leute dazu kriegt, weniger zu drucken, hat das einen nachhaltigen Vorteil, aber auch einen unglaublichen geldwerten Vorteil. Das ist so und das ist in vielen anderen Bereichen auch so. Wir können da schon nicht nur der Gesundheit helfen und dem Planeten helfen, sondern auch mit der Geldbörse sozusagen.
Ich würde gerne mit Ihnen mal über Methoden sprechen. Also Sie haben gesagt, Sie gehen sehr viel raus, Sie haben Kooperationen mit Firmen, Sie gucken sich das in der Praxis an. Wie machen Sie das? Also messen Sie dann, welcher Mitarbeiter wie viele Google-Anfragen durchführt oder wie viele Flugkilometer oder wie geht das? Wie gehen Sie vor?
Genauso funktioniert das, wie Sie sagen. Also wir benutzen die empirischen Methoden der Sozialforschung. Das heißt, quantitative, qualitative Methoden. Wir machen Experimente. Zum Beispiel messen wir, wie viel Papier Leute wirklich drucken. Und dann versuchen wir, den Anreize zu setzen und gucken dann, ob die dann wirklich weniger drucken. Also es ist in dem Sinne ganz klassische erkenntnistheoretische Methoden, die auch nicht anders sind als in der Sozialforschung. Auf der anderen Seite müssen wir ja manchmal auch dann diese digitalen Lösungen auch erstmal bauen. Und das sind dann gestaltungsorientierte Aspekte. Das heißt, wir müssen dann vielleicht einmal ein Informationssystem bauen, eine kleine App oder ein anderes digitales Medium oder Informationsplattform. Und das ist so ein bisschen das Interessante und auch das Schwierige an der Wirtschaftsinformatik, dass man sowohl ingenieurstechnisch vorangeht, also man eine Lösung baut, und auf der anderen Seite wie ein guter empirischer Forscher dann die Effektivität dann auch irgendwie überprüfen muss durch Experimente oder Analysen. Und das ist aber auch irgendwie das Schöne daran.
Gibt es da ein konkretes Beispiel, was Sie mit einer Firma ausprobiert und vielleicht auch umgesetzt haben?
Also wir hatten jetzt gerade gestern ein Gespräch, wo wir darüber reden, eine Studie umzusetzen, die wir durchgeführt haben, über wie wir durch Digitalisierung die Leute dazu kriegen, weniger zu drucken. Das kam jetzt schon ein paar Mal auf in diesem Gespräch. Was wir gemacht hatten, ist, wir hatten Wirklich im ganz normalen Alltag einer Unternehmung haben wir Informationssysteme gebaut, die Leute anstupsen sollte über verschiedene Mechanismen, freundlichen Wettbewerb, Vergleich, Demokratisierung von solchen Entscheidungen. Dafür haben wir Plattformen gebaut, wo das möglich war. Und dann haben wir geguckt, ob dadurch die Leute wirklich weniger gedruckt haben. Und das wurde wirklich ein Papierverbrauch von ungefähr 70% weniger. Also eine massive Einsparung an Papier, Druckkosten und auch wirklich an Bäumen, die man dann dadurch rettet. Und das soll jetzt zum Beispiel auch an der Uni Hamburg so eingesetzt werden, hoffentlich, toi, toi, toi. Und das wäre so ein Beispiel. Das heißt, wir haben dort diese Technologien gebaut und haben dann mit den Firmen die wirklich im Alltag eingesetzt und dann experimentell überprüft, wie das im Zeitablauf dann das Verhalten der Leute geändert hat.
Lassen sich solche Lösungen dann auch auf andere Gebiete übertragen? Also wenn jetzt die Leute weniger drucken, kann man sie dann im nächsten Schritt auffordern, weniger Wegwerfkaffeebecher zu benutzen, oder braucht man jedes Mal eine neue Studie und neue Ansätze?
Man wird leider diese anderen Studien, diese übertragbar, die muss man auch mal überprüfen. Es ist keine eindeutige Erkenntnislage gesichert. Also dieses Anstupsen, von dem ich sehr viel halte, ist nicht nachgewiesen auf zwei Ebenen. A, welches Anstupsen wofür denn jetzt effektiv ist. Und was wir auch noch gar nicht wissen, ist, ob wir dadurch kurzzeitige Veränderungen bewirken oder langzeitige Verhaltensänderungen. Das wissen wir noch nicht und das muss überprüft werden. Zum Beispiel kann ich nicht automatisch davon ausgehen, dass wenn ich den Leuten durch bessere Technologien, die weniger zum Drucken kriege, heißt das nicht, dass sie mit dem Müll besser umgehen. Das heißt leider auch nicht, dass sie dann jetzt weniger Dienstreisen in Anspruch nehmen, sondern das sind ganz andere Verhaltensmuster, wo dann wieder andere Anreizmechanismen greifen könnten. Die muss man sich überlegen und die muss man überprüfen. Das finde ich, ist ein offensichtlicher Forschungsbedarf und den müssen wir nach und nach abarbeiten. Also einen anderen Weg sehe ich jetzt nicht und das wäre natürlich schön, wenn das mehr tun würden, dann würde das nämlich alles ein bisschen schneller gehen und dann hätten wir schneller gesichertere Erkenntnisse, die vielleicht auch über Drucken hinausgehen.
Was treibt Sie persönlich an? Also haben Sie sich bewusst für diese Thematiken entschieden, weil Sie sehr ökologisch bewegt sind? Oder?
Gehören Sie sicherlich nicht zu den Hardlinern. Also ich glaube, ich bin ein ganz normaler Mensch, der wie viele anderen auch den Klimawandel beachtet und sich überlegt, was können wir denn jetzt machen? Und daraus ergibt sich natürlich auch die Frage, wie können wir denn dabei helfen? Das Gebiet war natürlich Wirtschaftsinformatik, das heißt die Benutzung von Technologien von Menschen und Firmen. Es ist ein relevantes und zeitiges Thema. Also wir kommen um diese Thematik nicht herum. Das war vor 15 Jahren, als ich damit angefangen habe, also mit diesem konkreten Thema noch anders. Das muss man auch mal sagen. Da waren wieder in den Firmenlandschaft, war da viel Begeisterung für Forschung, die sich mit dem Thema nachhaltigen Arbeit waren. Die Universitäten zu dem Zeitpunkt hatten auch nicht besonderes Interesse. Ja, in der betriebswirtschaftlichen Fakultät ging es erstmal darum, den Profit zu steigern, um das mal böse zu sagen, ja. Und nicht unbedingt darum, um zu gucken, ob Firmen ökologischer werden. Das hat sich also gedreht und das ist natürlich aus der Notwendigkeit. Das ist aber natürlich auch die Chance jetzt. Ja. Also es ist eigentlich eine schöne Herausforderung, denke ich.
Fällt Ihnen da manchmal auch so ein bisschen die Rolle des Spielverderbers zu, wenn Sie sagen, Digitalisierung bringt aber eben auch eigene Probleme mit und sie ist eben nicht umsonst? Also Sie haben ja auch von den Rechenkapazitäten, Stromverbrauch und so weiter gesprochen. Also sind Sie dann manchmal so ein bisschen das schwarze Schaf, wenn alle sagen, jetzt digitalisieren wir und können dadurch Probleme lösen und dann heben Sie den Finger und sagen, naja, Moment.
Ich habe noch keine Erfahrung gemacht, dass ich dann wirklich als schwarzes Schaf und Spielverderber gebrandmarkt wurde, sondern eher das wie so ein Aha-Moment, also dass einfach das Bewusstsein dafür gesteigert wird. Und das kann ja erstmal nur gut sein. Und ich glaube auch, dass wir werden in der Nachhaltigkeitsdiskussion im Klimawandel nicht ohne Digitalisierung auskommen. Das ist auch, glaube ich, relativ breit akzeptiert. Wir dürfen natürlich nicht blind der Technologie hinterherhecheln. Das dürfen wir sowieso nicht. Technologien haben schon immer die Möglichkeiten gehabt, Gutes und Schlechtes zu tun. Und das ist hier nicht anders. Und das heißt, die Frage, und das ist auch eine spannende Frage, ist, wie kriege ich möglichst viel vom Guten und möglichst wenig vom Schlechten?
Ein fast schon schönes Schlusswort. Trotzdem muss ich Sie noch fragen, oder möchte ich Sie noch fragen. Sie sind ja Nukleus-Professor an der Uni und Sie haben eben auch gesagt, dass das, was Sie tun, nämlich das Zusammendenken von Nachhaltigkeit und Digitalisierung, eigentlich sehr, sehr wenig passiert bisher. Jetzt haben Sie genau diese Professur, die sozusagen als Kern eines Forschungsbereiches ja Impulse geben soll. Füllt sich das schon mit Leben? Sie sind ja noch nicht so lange mit uns. Ist das so, dass Sie durch diese Professur dieses Thema auch wirklich voranbringen können, vielleicht mit jungen Forschenden oder auch an anderen Universitäten?
Ich glaube, das sollten vielleicht besser andere beurteilen. Ich glaube schon, dass wir dieses Thema jetzt platzieren können. Das will natürlich auch nicht nur ich. Also die Universität Hamburg hat viele großartige Forscher, auch im Bereich dieser digitalen und Nachhaltigkeitstransformation. Und ja, ich denke, das Thema kommt sehr gut bei Studierenden an. Das auf jeden Fall. Das heißt, ich glaube, das platziert schon. Ich glaube auch, dass die Universität Hamburg da mehr und mehr in den Vordergrund rückt, auch im Vergleich zu anderen deutschen Universitäten, weil sie sich auf diesem Thema committet. Das finde ich auch sehr gut. Das hängt nicht überhaupt nicht an meiner Person natürlich, aber das ist ein Thema, das in den Vordergrund rückt und das sollte es auch. Und wir stehen da aber immer noch am Anfang, natürlich, weil wir nicht davon reden, dass wir Hunderte von Forschern haben. Das haben wir noch nicht. Und vielleicht müssten wir dahin kommen, dass wir eine Forschungslandschaft von der Größe auch hinkriegen. Und ich glaube, Hamburg hätte die Voraussetzung und auch die Möglichkeiten, sowas zu gewährleisten. Und ich glaube, das wäre eine gute Idee.
Und da sehen Sie sich als Teil, als Nukleus-Professor, das eben voranzutreiben.
Ich glaube, das ist die Aufgabe, die an Nukleus-Professoren gestellt wird. Das ist ja die Idee, dass man an ein Querschnittsprofessur, also über verschiedene Bereiche hinweg ist. Und natürlich ist nachhaltiges Arbeiten und die digitale Transformation, das sind Querschnittsthemen, das ist interdisziplinär. Die kann ich nicht in meiner einen Kammer lösen. Das funktioniert leider nicht. Und da braucht man viel Wissen aus vielen Bereichen, das da zusammenfließen muss. Und das ist ja auch die Idee der Nukleus-Professur. Natürlich können wir nicht alles lösen, aber wir können vielleicht unseren Teil dazu beitragen. Und das ist doch schon mal ein guter Anfang.
Sehr gut. Herr Recker, vielen, vielen Dank für das Gespräch.
Okay, tschüss.
Das war die Wissenswelle, der Podcast der Universität Hamburg. Mit Christina Kretzig und Jan Recker, Nukleus-Professor an der Universität Hamburg. Wenn Sie Anregungen oder Kritik haben, schreiben Sie uns über die Social-Media-Kanäle der Universität oder an podcast@uni-hamburg.de. Tschüss.